ARD.
Ich bin ein bisschen stolz, weil ich endlich mal daran gedacht habe, mir vernünftige Schuhe mitzunehmen, wenn wir für den Podcast unterwegs sind.
Ja, ich bin auch ganz überrascht. Du hast nicht deine weißen Sneaker an, sondern ja, so richtig gute Gummistiefel. Es ist ja auch ein bisschen matschig hier, wo wir gerade sind.
Es ist vor allem ein bisschen nass. Ich wollte gerade sagen, am Beet, da geht das meistens noch mit meinen weißen Sneakern. Aber heute sind wir wirklich auf dem Acker unterwegs, beziehungsweise auf einer Wiese. Und da wäre es schon ein bisschen doof gewesen. Und jetzt habe ich tatsächlich schöne schwarze Gummistiefel an und sie sind auch schon nass. Aber ich gebe zu, eine wärmere Jacke wäre auch nicht schlecht gewesen. Naja, irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer, tatsächlich, ja. Und wir sind ja hier auf dem Acker in der Nähe von Eldachsen. Eldachsen liegt bei Springe und Springe liegt in der Region Hannover, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Und hier stehen unglaublich viele Obstbäume, also Tausende, würde ich sagen. So knapp 2,5-3 Meter hoch sind die schon. Und ja, einer so schön wie der andere. Und irgendwann, demnächst kommen sie raus, ne? Dann werden sie ausgegraben, ausgebuddelt, gerodet, heißt das so im Fachjargon. Und dann wird so ein Bäumchen dann als wurzelnackt verkauft.
Und damit hast du unser Thema schon vorweggenommen.
Ja, hätte ich es nicht machen sollen.
Ist schon okay. Also, heute geht es um wurzelnackte Obstbäume. Was das überhaupt ist und warum das gut ist, das klären wir heute.
Im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Ja, ich denke mal, ihr liebt euren Garten so wie wir und ihr wollt noch viel mehr draus machen, dann bleibt dran, denn dann seid ihr ja bei uns genau richtig. Wir begleiten euch ja durchs komplette Gartenjahr, klären wichtige Fragen, also welches Gemüse könnt ihr jetzt im Herbst noch aussehen, was hilft gegen Wühlmäuse und ja, ganz aktuell, welcher Obstbaum ist denn der richtige für mich? Und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und wer sind wir eigentlich? Ich bin Martina, ich gärtner total gerne, aber meist so ein bisschen nach Gefühl und worauf ich gerade Lust habe und wie die Zeit eben auch aussieht. Denn normalerweise bin ich Redakteurin beim NDR und kümmere mich unter anderem sonst zum Beispiel um landwirtschaftliche Themen, aber da gibt es ja auch jede Menge Schnittmengen.
Ja, im Moment sieht es ja auch aus wie in der Landwirtschaft, ne, wo wir gerade stehen. Ja, und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR und ich gärtnere schon so ein paar Jahre bei mir hinterm Haus, Reihenhaus, kleiner Garten, also ganz so viel mache ich da nicht. Gut, Martina wird wieder sagen, doch, das ist schon ganz viel, was du da machst, aber ich sehe das noch ein bisschen anders. Also es macht ja auch Spaß, wenn man da so ein bisschen rumwerkeln kann. Und ein Tipp oder eine Sache wollte ich noch ansprechen, bevor es gleich losgeht mit den wurzelnackten Obstbäumen. In diesem Jahr hatte ich nicht so viele Nacktschnecken. Das Jahr davor war ja es ja grausig.
Apropos nackt.
Nacktschnecken.
Wurzelnackte Bäume und Nacktschnecken.
Ja, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Also Nacktschnecken im letzten oder in diesem Jahr nicht so viele wie im Jahr davor. Da konnte man ja alle paar Meter die auflesen. Und damit das vielleicht im nächsten Jahr auch so bleibt, also dass man möglichst wenige hat, da bin ich jetzt schon bei mir im Garten unterwegs und suche die Eigelege, ne, wo die Nacktschnecken ihre Eier abgelegt haben. Das ist dann vielleicht mal unter der neben der oder unter der Regentonne oder Pflanzkübel hochnehmen und drunter gucken. Und wenn da so kleine milchig-weiße Klumpen liegen, so kleine Eier, dann sind das eben diese Schneckeneier und die packe ich dann so ein bisschen in die Sonne, wenn sie denn scheint und dann kommen die Vögel und freuen sich über so eine extra Portion Futter.
Also hast du auf eine Art noch ein gutes Werk getan. Also super guter Hinweis, weil ich habe ja auch ganz viel Kübel draußen rumstehen und ich merke immer schon, wenn ich die so ein bisschen verräume und mal hochnehme, da ist doch einiges drunter an Nestern und weißem Zeug. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken.
Ja, mach das, das hilft immer.
Gut, kommen wir mal zu unserem tatsächlichen Thema, die wurzelnackten Obstbäume heute. Ralf, du hast ja das Thema vorgeschlagen und hast gesagt, dass das jetzt gerade ganz gut in die Zeit passt. Und ich dachte erstmal, ja, okay, Obstbäume pflanzen macht Sinn, aber wurzelnackt, kannst du uns mal kurz erklären, was das eigentlich dann genau ist und warum das was bringt?
Ja, also wir stehen ja hier bei diesen wunderschönen Obstbäumen, die jetzt noch richtig in der Erde drin sind. Die werden, wie ich ja schon sagte, demnächst rausgeholt, gerodet und dann wird fein säuberlich die Erde von den Wurzeln entfernt. Dann hat man, ja nach unten sieht das aus wie so ein Strunk. Also, ne? Und der Vorteil ist eben, die Bäume sind ja ganz natürlich gewachsen. Die sind ja hier auf dem Acker und die Wurzeln sind, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ist ja tatsächlich so, von oben nach unten gewachsen. Habe ich die in einem Kübel oder in so einem Ballen, dann kann es sein, wenn die da länger drin sind, dass die Wurzeln nicht ganz so gerade nach unten gehen und dann habe ich, weiß ich nicht, vielleicht später ein paar Probleme. Und wenn ich so ein wurzelnacktes Bäumchen nehme und richtig einpflanze, dann ist das doch die beste Gewähr, dass da hinterher auch was Tolles bei rauskommt.
Aber es klingt so empfindlich.
Nee, empfindlich sind die eigentlich gar nicht. Und das ist ja das, was ich denke, was man sich überhaupt noch immer vor Augen halten muss. Wenn man gärtnert, da muss man auch mal ein hartes Herz haben und eine scharfe Schere. Aber diese Pflanzen, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Einfach kaufen, die Wurzeln nackten und dann Pflanzloch ausheben. Das werden wir ja noch besprechen. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist ja auch, die sind mindestens ein Drittel preiswerter als ein Obstbaum im Kübel. Also wenn man dafür einen Apfelbaum vielleicht so etwas über 50 Euro veranschlagt, dann liege ich bei dem wurzelnackten Freund bei etwas über 30 Euro. Und das ist ja, wenn ich mehrere kaufe, schon ein Faktor, der ganz gut ins Gewicht schlägt.
Gut, wir bestreiten die Folge heute aber nicht alleine und ich quetsche dich nicht alleine aus, sondern wir haben natürlich wieder eine Expertin dabei. Und zwar Susanne Matitzka von der Baumschule Kevel. Hallo Susanne, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute mal auf dem Acker.
Wenn jetzt Ralf gerade sagt, die wurzelnackten Bäume sind günstiger als die im Kübel, warum? Weil die Erde noch was kostet?
Weil die Erde was kostet, weil der Mensch was kostet, der sie topft, weil sie gepflegt werden müssen, gegossen werden müssen. Und hier nehmen wir sie einfach nur raus und verkaufen sie.
Das heißt, die wachsen sonst das ganze Jahr hier fröhlich frei vor sich hin?
Genau so ist es.
Wir stehen ja hier auf eurem Acker tatsächlich. Wie viel Obstbäume wachsen hier? Also falls man das Rauschen hört im Hintergrund, ist es richtig, richtig windig heute und der Wind rauscht durch die verschiedensten Bäume hier, die großen am Rand und durch die Apfelbäume. Also wie viel stehen hier denn?
Auf diesem Acker stehen ungefähr 6000 Bäume. Und wir stehen jetzt hier zwischen den Apfelbäumen, den Jungen. Die sind jetzt zweijährig und dreijährig. Und das sind ungefähr 98 Sorten.
98 Sorten? Kannst du welche aufzählen?
Ja, es gibt so die ganzen Klassiker, also Elster, Roter Berlepsch, Roter Bosco, aber auch wirklich Raritäten, die wir vermehren. Alte Sorten, Borsdorfer, Napoleon oder ganz schön das rosa Seidenhemdchen.
Das rosa Seidenhemdchen, das könnte ich mir auch schön vorstellen. Wie sieht der hinterher aus?
Der ist so ein bisschen rosa überhaucht. Allerdings ist es eine alte Sorte und darum sind die auch meistens den Leuten heute zu herb. Die gehen dann auf die Obststreuwiesen, um die alten Sorten zu erhalten.
Ah, okay. Ist man gar nicht mehr gewöhnt?
Nein. Oder sie werden im Lager dann auch erst süßlicher. Aber wir können ja heute gar nicht so viel lagern in den normalen Häusern, weil es nicht kalt genug ist.
Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte einen Apfelbaum pflanzen, was empfiehlst du mir dann?
Dann gratuliere ich dir erstmal zu der Idee. Und dann muss ich wissen, wie viel Platz du zur Verfügung hast. Denn davon hängt ab, was ich dir empfehle. Wir haben verschiedene Wuchsformen. Wir haben Büsche, Halbstämme und Hochstämme. Wobei die Büsche am kleinsten bleiben. Die werden nur 2,5-3 Meter hoch, brauchen aber in der Breite mehr Platz. Also 4 Meter muss man da schon denken. Und ein Hochstamm wird also wirklich hoch. Das sind über 5 Meter, je nach Sorte.
Ich habe gedacht, du fragst mich jetzt, welche Äpfel ich am liebsten mag.
Nee, erst müssen wir wissen, welche Baumform. Und dann überlegen wir, welche Äpfel.
Okay, ich glaube, ich bin bei Elster, klassisch.
Aber erstmal muss man ja auch wissen, wie viel Platz man zu Hause eigentlich zur Verfügung hat, ne? Und ob der Standort auch wirklich richtig ist, denn diese Obstbäume brauchen ja in der Regel schon viel Sonne. Also sonst wird das Obst nicht richtig reif und das schmeckt dann nicht so, wie man es gerne hätte.
Genau, also es muss schon alles passen. Und wie gesagt, wenn wir den Standort haben, wenn wir wissen, welche Baumform, dann können wir auch mal über Sorten reden. Also der Elster, okay. Was bei Apfelbaumkauf immer noch wichtig ist, Äpfel sind nicht selbstfruchtend. Man braucht also immer noch einen Bestäuber in der Nähe. Da muss man aber eigentlich bei uns hier in der Gegend keine Sorge haben, weil es genug Apfelbäume noch gibt und auch sehr viele Zieräpfel gepflanzt werden und die sind auch gute Bestäuber.
Ihr seht hier gerade meine Priorität. Ich bin gleich auf Apfelbäume gegangen, aber ihr habt hier noch viel mehr, oder?
Ja, Birnenbäume, Zwetschgen, Renekloden, Aprikosen, Pfirsiche. Das haben wir alles da. Auch Mispeln haben wir da.
Und auch die würden jetzt wurzelnackt angeboten?
Alles Obst wird wurzelnackt angeboten.
Und die Nachfrage nach wurzelnackten Obstbäumen, die ist schon vorhanden. Also, ne, es ist ja dieser finanzielle Faktor zum einen und eben auch, dass ich weiß, die wurzeln gut an, wenn ich sie richtig in die Erde bringe. Da bin ich dann auf Nummer sicher.
Ja, genau. Die sinnvollste Zeit, Obst zu pflanzen, ist der Herbst in den Winter rein. Das ist für den Obstbaum am unkompliziertesten. Der Boden ist noch warm, er kann noch Wurzeln machen, ist nicht damit beschäftigt, nach oben wachsen zu müssen. Er kommt also in Ruhe bei den Leuten im Garten an und kann dann im Frühjahr richtig loslegen.
Wann wäre denn die andere Zeit? Frühjahr? Also die Alternative oder ist Herbst so die einzige Zeit eigentlich?
Ja gut, Frühjahr geht auch noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Die Bäume dürfen nicht anfangen auszutreiben, dann kann man sie nicht mehr wurzelnackt verpflanzen. Oder dann eben halt, wenn es gar nicht anders geht, aus dem Kübel.
Aber Kübel geht das ganze Jahr?
Kübel geht das ganze Jahr.
Weil sie dann schon Erde um sich rum haben?
Weil sie dann Erde um sich rum haben. Sie sind dann wie so eine Topfpflanze, kann man eigentlich sagen. Man muss sich halt auch mehr kümmern. Also 4 Wochen Malediven ist da nicht drin. Da muss einer stehen und gießen.
Also man muss Prioritäten setzen.
ja, Malediven stehen jetzt auch nicht auf der Zielroute. Wir wollen jetzt loslegen hier und mal, ich denke, so ein Bäumchen mal ausbuddeln und das wurzelnackt machen. Und wer soll das machen? Was meint ihr?
Ja, wir haben uns auch schon entschieden, ne, Susanne?
Also wir beide sind uns einig, das wirst du sein.
Genau. Du, ich würde jetzt sagen, würde jetzt nur Klischees rausholen, das lassen wir mal. Aber Ralf, du hast dich hier schon gut präsentiert.
Ich hab's auch irgendwie geahnt.
Oh, da steht schon ein Spaten. Was für ein Zufall, Ralf. Ah.
Und ein schöner mit so einem scharfen Blatt. Also ich hoffe mal, der gleitet wie von alleine hier in den schweren Kahlenberger Boden.
Ja, pass auf deine Füße auf.
Ja, das mache ich natürlich. So, jetzt gehen wir hier an so ein paar Rosen vorbei. Das ist ja auch lustig, dass hier Rosen wachsen. Aber vielleicht hat das was mit dem Mehltau zu tun, ne? Dass das so ein Mehltau-Anzeiger ist. Susanne, ja? Die Rosen, stehen die hier, damit ihr seht, wann Mehltau-Alarm ist?
Genau. Darum, dass wir wissen, Läuse und Mehltau geht als erstes an die Rosen und dann ans Obst.
Ah, das heißt, wenn ich jetzt auch meinen Apfelbaum pflanze oder meinen Obstbaum, dann vielleicht eine Rose daneben, damit ich weiß, was mir so blüht, also außer der Rose.
Kann man machen, muss man aber nicht. Also so, das ist hier bei unserer Menge vielleicht ein Indikator, aber zu Hause sieht man es dann auch rechtzeitig.
Okay.
Klar, aber wenn hier plötzlich alle Obstbäume Mehltau halten, das wäre ja nicht so schön.
So, was müssen wir jetzt machen, bevor wir den hier ausbuddeln?
Die sind alle gestäbt, die Bäume, darum habe ich den Stab abgemacht.
Habe ich eben wir gehört.
Also, was muss Susanne machen, bevor Ralf den Baum ausgräbt?
Ich habe den Stab abgemacht, an dem er gezogen wird, weil der uns nur behindern würde. Dann ist das ein Stechspaten und kein Grabespaten. Das hast du gemerkt. Der ist ja schön schwer. Wenn man den hochnimmt, also sticht man ihn nur drumherum um die Wurzeln, einmal im Kreis drumherum. Und dann müsste der Baum eigentlich hochkommen.
Also auf geht's. Ralf macht das ordentlich, ne? Nicht, dass der Baum mit der eins abkriegt.
Dran. Nicht, dass da zu viele Wurzeln abgeschnitten werden. Ja, so sieht's gut aus.
Wie weit sind die Wurzeln jetzt hier drumherum quasi? Ja. So 40 cm?
Ja, aber ein bisschen einkürzen tun wir sie ja schon. Los geht's.
Also ich ramme den Stechspaten jetzt hier unbarmherzig in den Boden.
Genau. Einmal drauftreten.
Okay, Ralf springt auf den Spaten.
Ja, und dann so, ja, weiter, weiter, weiter. Einmal drumherum.
Mensch, das ist ganz schön rutschig hier auf dem Spaten.
Ja, tu dir nicht weh, ne? Sonst hat das ja alles keinen Wert. Genau, und wir brauchen so einen Kreis. Kreis um den Baum. Und nicht runterfallen.
Ja, das ist noch ausbaufähig. Vielleicht auch mal mit Schwung in den Boden rammen. Also nicht nur so gemütlich hinstellen, sondern richtig mal reinstechen.
Noch einen Kaffee dazu.
Ja, und noch eine Scheibe Brot. Ich merke schon, die Kräfte schwinden.
Also wenn du nicht weiterkommst, dann müssen wir es doch selber machen.
Hast du denn schon mal das Gefühl gehabt, du bist auf einer Wurzel gelandet?
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da bremst was im Boden.
Steinwurzeln?
Jetzt nicht zu weit weg, ist auch nicht so gut. Also ein bisschen dichter dran müsstest du schon bleiben.
So.
Wenn es einfach geht, macht man gerne tiefer.
Da geht's rein.
So, wir sind gleich einmal rum.
Wir sind gleich
rum. Also Ralf ist gleich einmal rum, aber der Baum wackelt, aber so richtig tut sich noch nichts.
Nochmal zustechen und mal hebeln.
Die Erde hebelt sich auf der Seite, aber der Baum steht.
Zumindest.
Also für mich bewegt er sich schon.
Ja. Na, nochmal, genau, jetzt ein bisschen schräger und richtig hebeln. Ja, drunter bist du noch nicht.
Achtung, Baum fällt!
Nee, nochmal von der anderen Seite.
Da fällt gar nichts.
Und das, obwohl der Boden jetzt durch den Regen schon ein bisschen weicher ist.
Euch macht das Spaß, mir zuzugucken. Ne? Und dann die Kommentare so schön. Aber jetzt guck mal.
Ja, er wackelt. Er wackelt.
Aber kann man oben einfach ziehen, bringt nichts, ne?
Man darf bei den kleinen Bäumen, die auf den schwachen Wurzeln stehen, nicht so viel ziehen, weil man die Wurzeln sonst abreißen würde.
Was, also schwache Wurzeln, weil sie noch jung sind? Oder?
Schwache Wurzeln, weil sie nicht so groß werden.
Hieß es nicht vorhin, dann kommt der Baum von alleine hoch.
Ja, ich zu deiner Ehrrettung muss ich sagen, meine Kollegen gehen zu zweit. Zwei stechen, einer zieht.
Ja, so langsam kommt er doch raus. Auf jeden Fall steht er schon nicht mehr gerade. Und es ist ja auch ein bisschen kalt heute, also Ralf, dann frierst du immerhin nicht.
Ja, also bei mir ist die Temperatur jetzt ungefähr bei 40 Grad, sagen wir mal.
Meinst du, wir müssen den Krankenwagen holen?
Ja, pass auf, guck, da ist er.
So. Und wie sehen die Wurzeln jetzt aus?
Das geht. Den könnte man noch gut verkaufen.
So, der hat jetzt so einen, ich finde einen relativ kleinen Wurzelballen da drunter, aber das würde noch gehen.
Ja, das ist ja auch gewollt, dass da nicht so viele dicke Wurzeln dran sind, weil der Baum im Ende halt nicht so groß werden soll. Das hat mit dem Veredeln und den Unterlagen zu tun.
Was ist das jetzt für ein Apfelbaum?
Ein Topaz.
Topaz.
Ja, Topaz ist auch für Allergiker, glaube ich, geeignet. Für Menschen, die da Probleme haben. Oh, ich bin noch ein bisschen außer Puste mit Äpfeln. Kann man eben den Topaz nehmen. Und da gibt es noch ein paar andere. Können wir nachher noch mal, wenn ich wieder richtig fit bin, näher drauf eingehen. So.
Wir werden jetzt, das geht schon, die Blätter abgemacht. Eigentlich wartet man ja, bis sie alleine von alleine runterfallen. Aber das geht in manchen Jahren nicht. Aber sie lösen sich ganz leicht. Das macht man, damit der Baum nicht noch mehr Kraft über das Blatt verliert. Zum anderen würden sie sowieso eintrocknen und hässlich aussehen.
Aber der muss doch noch Photosynthese machen.
Nö.
Achso, okay.
Nö, nicht nötig. Ja. Nicht nötig bei dem.
Wenn die Blätter so leicht abgehen, ist er kurz vor der Winterruhe.
Und Susanne, wurzelnackte Rosen kenne ich ja auch. Und da ist es ja so, da gibt es ja noch dann diese Sache, dass man die Rosen schneidet, unten die Wurzeln einkürzt, oben die Triebe einkürzt und dann wird das, was übergeblieben ist, ja, für Stunden in Wasser gelegt, damit es sich richtig vollsaugen kann. Das ist bei dem Obstbaum nicht der Fall. Oder wird die Wurzel auch noch gekappt?
Das hast du ja jetzt schon ganz wunderbar beim Roden erledigt. Er bekommt dann von uns noch einen Pflanzschnitt. Er
wird also obenrum?
Obenrum eingekürzt. Dann sollte er, bevor er eingepflanzt wird, ins Wasser gestellt werden, mindestens eine Stunde, dass die Wurzeln sich schön vollsaugen. Nach so einem trockenen Jahr wie diesem Jahr sollte man, auch wenn man das Pflanzloch ausgehoben hat, erstmal zwei Eimer Wasser einfach in dieses Loch reinkippen, damit der Boden drumherum auch ein bisschen feuchter wird.
Und dann auch noch gleich Dünger mit rein oder kommt er so in die Erde und wird anschließend ordentlich angegossen?
Das ist eine Glaubensfrage. Also wir empfehlen keinen Dünger im Pflanzjahr. Die Bäume sollen Wurzeln machen. Und wenn ich denen das Essen direkt daneben lege, machen die keine Wurzeln. Dann wurzeln die nicht vernünftig ein und wackeln zu lange rum. Also kein Dünger beim Pflanzen.
Also kein Futter für die schönen Bäumchen.
Ist ein bisschen gemein. Aber gut, wenn man sich halt mal, man muss sich strecken in jungen Jahren, ne?
Wir haben das schon hinter uns.
Du, ja.
Oh ja, Entschuldigung.
Jetzt waren wir ja schon beim Thema Einpflanzen. Worauf muss ich denn noch achten, wenn ich mir jetzt wurzelnackte Obstbäume nach Hause hole? Also Apfelbäume oder auch die anderen?
Also das gute Wässern hatten wir. Ihr seht hier diesen Knubbel. Das ist die Stelle, wo ich die Bäume veredelt habe. Die muss immer draußen bleiben bei Obstbäumen. Obstbäume pflanzt man hoch. Dann braucht er einen Pfahl, damit er nicht umfällt. Dann ist wichtig, dass man sich da auch die Windrichtung mal anguckt. Also in die Windrichtung kommt der Pfahl. Wir haben hier vor allen Dingen Westlage, der Pfahl nach Westen, der Baum nach Osten, damit wir den Baum an den Pfahl und nicht den Pfahl an den Baum binden.
Und wenn du sagst, der Knubbel muss halt über dem Boden bleiben, also die Veredelungsstelle, wenn ich den nämlich unter die Erde setze, dann macht sich der Baum frei, wie es so heißt, und dann treibt nämlich dort der Baum aus und oben passiert gar nicht so viel. Und dann habe ich, was ist das, M9-Unterlage oder?
Das ist M9-Unterlage und wenn ich den zu tief einpflanze, dann macht sich die Sorte selbstständig und wird ein riesengroßer Baum. Und ich habe nicht diesen Effekt, dass ich ein kleines Bäumchen behalte.
Was ist eine M9-Unterlage?
Also, jetzt fangen wir an mit dem Veredeln. Die Unterlagen gibt es in verschiedenen Qualitäten. M9 ist eine schwach wachsende Unterlage. Die pflanzen wir hier auf dem Acker auf. Oder eben halt die Sämlingsunterlage für die starken Bäume. Dann wird in die Unterlage veredelt im Sommer, die Edelsorte reingesetzt und dann wird daraus dann der Baum gezogen. Man hat also, die Wurzel ist quasi was anderes als das, was oben rausguckt, weil man sonst keine sortenreinen Bäume bekommt. Man kann Apfelbäume gerne aussäen, aber das ist dann so, da weiß man nicht, was bei rauskommt. Das ist ein genetischer Mischmasch.
Also wenn ich jetzt einen Kern einfach nehme und mir sage, Mensch, warum soll ich da irgendwo hinfahren, was kaufen? Ich habe doch hier einen Apfel aus dem Biomolan oder sonst wo und da sind Kerne drin und die stecke ich einfach mal in den Boden. Das klappt auch, aber ich wundere mich dann vielleicht später.
Erstmal dauert es ewig lange, bis da überhaupt ein vernünftiger Baum rausgewachsen ist, der auch trägt. Und dann ist es irgendwas, was man nicht weiß.
Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, was du mir oder wie du mich beraten würdest, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich möchte ein Apfelbäumchen kaufen. Da waren wir schon bei einem Standort und wie viel Platz hast du eigentlich? Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Also es kommt jemand zu dir und sagt, Obstbaum, welchen auch immer. Macht das jetzt einen Unterschied? Ob Birne oder Apfel? Weiß ich gar nicht. Vom Wachsen?
Nein, es gibt für alle Obstsorten auch schwach wachsende Unterlagen und stark wachsende Unterlagen. Schwach wachsende Unterlagen bedeuten immer, der Baum wird nicht so hoch. Hält sich immer so bei Äpfeln 2,5 bis 3 Meter. Mirabelle könnte vielleicht ein bisschen höher werden. Hat nur einen ganz kurzen Stamm, das ist immer so kniehoch. Ist also immer von unten beastet, braucht auch unten viel Platz. Und dann gibt es noch den Halbstamm und den Hochstamm. Halbstamm bedeutet 1,20, da beginnt die Krone. Hochstamm bei 1,80 beginnt die Krone. Bei uns stehen Halbstamm und Hochstamm auf Sämlingsunterlagen. Die werden also wirklich groß, deutlich über 6 Meter.
Und wenn ich mir so ein wurzelnacktes Obstbäumchen kaufe, dann sollte ich das wahrscheinlich auch relativ fix in den Boden bringen und nicht 3 Wochen oder 4 Wochen einfach in der Gartenlaube liegen lassen.
Nein, wir tüten die Wurzeln ein und dann nach Hause in Eimer Wasser, dann kann er sich vollziehen. Dann wird das Loch gebuddelt, vorbereitet, dann hat er auch genug Wasser gehabt und dann kann er gepflanzt werden.
Und wann kann ich dann die ersten Äpfel ernten? Also wie lange muss ich warten, bis da was Ordentliches dran hängt?
Beim Apfelbaum ist es so, dass je kleiner der ist, also beim Busch kann man so nach 2 Jahren die ersten Äpfel ernten, beim Halbstamm dauert es 6 und beim Hochstamm kann man schon mal 8 Jahre warten.
8 Jahre, Martina, hältst du das aus?
Auf gar keinen Fall. Warum sollte ich mir dann einen Hochstamm kaufen? Nein, gut, das ist dann eine Investition in, ich habe ein richtig großes Grundstück, ich möchte einen großen Obstbaum, Birne, Apfel, was auch immer und er soll einfach irgendwann groß werden, ne?
Ja, es gibt ja auch so Bepflanzungsvorschriften für Neubauten und da ist es dann auch für die Leute einfacher, oft einen Obstbaum zu pflanzen als irgendeinen anderen großen Laubbaum, weil der Obstbaum im Verhältnis zu denen dann doch noch kleiner bleibt und noch Nutzen hat.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Platz. Wie viel Platz brauche ich denn für einen Obstbaum? Kann man das pauschalisieren? Mindestens, wie viel Mindestplatz?
Was möchtest du denn für eine Baumform pflanzen?
Also angenommen, ich habe nur so ein, also Ralfs kleiner Reihenhausgarten. Ne? Ich habe vielleicht so, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter, schon sehr klein. Ne? Sagen wir mal trotzdem, ich habe 10 Quadratmeter Platz, warum auch immer. Kann ich da einen Obstbaum hinpflanzen oder einen Busch?
Also 10 Quadratmeter für den Baum, das reicht uns aus. Das reicht. Und bei den Äpfeln haben wir ja auch noch immer die Möglichkeit, auf eine Säulenform zurückzugreifen. Das sind ganz besondere Sorten, die eben auch veredelt sind. Das sind jetzt auch nicht die Sorten, die man kennt. Also Elster oder Bosco gibt es nicht als Säule. Es gibt da ganz eigene Sorten, liegen alle um den Elster rum, geschmacklich, sind also gute Essäpfel.
Wir haben es ja vorhin schon kurz angekratzt, also Äpfel oder Apfelbäume, die eben auch Früchte liefern für Menschen, die unter einer Apfelallergie leiden. Da hatten wir ja den Topaz, den du auch in der Hand hast, schon mal genannt. Welche kämen da noch in Betracht?
Dann gibt es noch die Rubinette, die erinnert vom Geschmack so ein bisschen an Koks Orange. Die ist gut Allergiker geeignet. Dann viele von den alten Sorten. Bei den alten Sorten ist es immer so ein Ausprobieren, aber wir haben ja auch vieles dann zum Ausprobieren am Hof, dass man das mal verkosten kann und dann merkt man es ja schon, ob es auf der Zunge kribbelt oder am Gaumen.
Oder ob der Hals zuschwillt.
Ah, okay, das heißt, ich kann aber auch, wenn ich mich noch nicht festgelegt habe auf die Sorte, aber weiß, was für eine Art Baum ich pflanzen will, kann ich bei euch auch probieren, welche Apfelsorte mir hinterher am besten schmeckt.
Ja, nicht alle Sorten natürlich. Also wir haben da nicht 98 Kisten stehen, aber so das, was viel gekauft wird, das haben wir dann auch zum Probieren da.
Wäre ja sonst auch ein bisschen merkwürdig. Du kaufst hier einen Apfelbaum und freust dich dann nach 2 Jahren und beißt rein und sagst, der schmeckt ja gar nicht.
Ja gut, im besten Fall hat man das vorher schon mal ausgetestet.
Okay, und du hast ja noch so ein rosa Hemdchen erwähnt, also so ganz tolle historische oder seltene Sorten. Hast du da noch mehr auf Lager?
Ja, wir haben also viele alte Sorten. Lokal wäre dann hier die Hildesheimer Renette, also ganz viele Renetten, Kanada-Renette, Kassler-Renette, wie gesagt, Finkenwerder Herbstprinz, Sestamyr, Zitronenapfel, die heißen auch alle immer so schön.
Ja, wer kommt auf solche Namen?
Das weiß ich nicht. Manchmal ist es der Fundort. Es gibt auch den Hardener Rotfrench, die Region Harden, da kommt er her, Hardener Land. Und dieses Rotfrench ist rot und französisch. Vielleicht ist er irgendwann mal aus Frankreich dahin gekommen.
Jetzt haben wir ja schon viel über Apfelbäume gesprochen. Birne, was wäre denn da bei euch im Angebot oder was läuft da immer ganz gut?
Alle Leute kennen den Namen Williams Christ. Williams Christ ist eine ganz frühe Birne und das hat so einen kleinen Nachteil. Die ist auf einmal reif, muss verarbeitet, aufgegessen werden. Danach wird sie so mehlig. Es gibt andere schöne Sorten. Wir haben dann noch Konferenz, Alexander Lukas, Gute Luise von Avanches, Köstliche von Charneux. Es gibt viele schöne Birnensorten.
Das sind Namen. Also wundervoll.
Die Birnennamen sind noch besser als die Apfelnamen. Bei Äpfeln kann man das so ein bisschen zuordnen. Birnen, bin jetzt nicht so ein Birnenfan, weil sie oft so hart sind. Kann man die irgendwie vergleichen?
Also Birnen einmal früh und spät. Und die späten kann man ein bisschen lagern. Birnen lagern ist noch heikler als Äpfel. Aber die späteren Sorten kann man eben essen, wenn sie fest sind. Und ganz viele haben dieses Zartschmelzende, wenn sie wirklich wie Butter im Mund zergehen. Da zeichnet sich besonders die Vereinsdichansbirne aus.
Wie heißt sie?
Vereinsdichans.
Ui, das ist auch ein komplizierter Name.
Garten besser wissen.
Aber ich glaube, man sollte daran denken, wenn man sich für so einen Birnenbaum entscheidet, dass nicht unbedingt ein Wacholder in der Nähe im Garten steht.
Ja, es gibt diesen Birnengitterrost. Das ist ein Pilz, der wandert, ist im Frühjahr auf dem Wacholder, wandert dann auf die Birne, geht dann wieder auf dem Wacholder. Auf dem Wacholder sieht er ein bisschen eklig aus. An der Birne macht er dann die Schädigung der Blätter, was bei starkem Befall den Birnenbaum auch schwächt.
Gut, dann haben wir die Birnen auch abgefrühstückt. Haha.
Da habe ich den Witz nicht verstanden.
Ja, komm. Zwetsche, was habt ihr da?
Wir haben frühe Zwetschen, die Bühler-Frühzwetsche zum Beispiel. Dann haben wir die italienische Zwetsche, die kommt nicht aus Italien, das ist halt auch so ein Name. Die Hauszwetsche, das ist die, die man aus Omas Garten kennt. Dann Anna Späth, neuere Sorten ist Präsident.
Präsident, das hört sich doch gut an.
Ja, ist auch wirklich schön, das ist eine schöne große Pflaume. Dann haben wir auch René Cloden, die sind dann ja rund, etwas süßer. Graf Altans, René Clode, große Grüne, Ulins sind auch sehr schöne Namen.
Muss ich bei denen irgendwas beachten oder funktionieren die eine wie die andere, wenn ich sie einpflanze?
Auch da haben wir wieder das Problem mit der Bestäubung. Also Hauszwetsche ist sicher selbstfruchtend. Die anderen bedingt nennt sich das. Da hat man dann nicht so große Erträge, wenn nicht andere Zwetschenbäume oder Zierpflaumen und ähnliches in der Gegend stehen.
Reicht da auch eine Blutpflaume oder haben die eigentlich gar nichts miteinander zu tun?
Das ist alles eine Familie.
Also Blutpflaume wäre schon okay?
Ja, würde reichen.
Ja, also Aprikosen und Pfirsiche habt ihr ja auch. Da würde ich ja eher denken, da braucht man ja richtig warmes Wetter und schöne Sonne, damit die, oder ordentlich Sonne, damit die reifen. Aber das geht auch bei uns in Norddeutschland.
Gut, die Aprikose bekommt den wärmsten und geschütztesten Platz im Garten, weil sie eben so früh blüht und dass dann nicht die Fröste reingehen. Und zum anderen ist bei der Aprikose immer heikel, haben wir Bestäuber. Also Fliegen, Hummeln und Bienen schon, wenn sie blühen. Das kann manchmal nicht so gut klappen, dann hat man keine Ernte. Pfirsiche funktionieren hier wunderbar. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen beim Pflanzen. Also wenn der Baum dann richtig in der richtigen Höhe eingesetzt ist, seinen Pfahl hat, auf jeden Fall eine Baumscheibe lassen. Das bedeutet, 1 Meter Durchmesser um den Baum herum frei halten von Gras. Also der Rasen darf da auf keinen Fall ranwachsen. Das auch noch so ein bisschen locker halten. Vielleicht vorsichtig eine Mulchabdeckung, damit der Baum gut weiter wachsen kann. Denn der Rasen würde ihm echt die Luft abdrehen.
Also die Nährstoffe entziehen oder, ja, oder auch einfach den Boden abdichten.
Genau, den Boden nach oben hin abdichten und das ist nicht gut für den Baum.
Also da darf ich aber auch nichts anderes pflanzen, keine Blumen oder Kräuter, nichts?
Nach ein paar Jahren schon, aber die ersten 2 Jahre bitte nicht.
Und wo wir noch mal gerade beim Pflanzen waren, was mir noch einfällt, wie viel Abstand muss ich denn mit so einem Baum zum Nachbargrundstück halten oder kann ich da machen, was ich will?
Wie immer, hängt von der Baumform ab. Also ein Busch, da weiß man, der wird 2 Meter breit, dann bleibt man so weit von der Grenze. Beim Hochstamm würde ich dann schon wirklich 3-4 Meter wegbleiben. Sonst gibt es das Theater mit, die Zweige hängen rüber, wer darf diese Äpfel essen?
Ja, soweit ich mich erinnere, darf die nur der pflücken, auf dessen Grundstück der Baum steht. Wenn was runterfällt, ist egal, dann gehört es dem, wo es hingefallen ist. Aber sonst ist der Baum bei mir auf dem Grundstück und der Nachbar darf von den Ästen oder von den Zweigen eigentlich nichts runternehmen. Aber ja, man kann sich ja auch gut verständigen. Also warum soll da nicht mal ein Apfel zum Nachbarn oder zur Nachbarin wandern?
Ja, das fände ich jetzt irgendwie kleinlich.
Genau.
Was machen wir jetzt mit dem Bäumchen, Susanne, was wir gerodet haben?
Den nehmen wir mit. Ich habe ja alle Blätter entfernt. Dann schlage ich den auf dem Hof ein und dann wird er demnächst verkauft.
Und vielleicht ist es dann ja eurer oder ihr besorgt euch noch einen anderen wurzelnackten Obstbaum. Jetzt ist auf jeden Fall die Zeit, aber es ist natürlich noch Zeit für ganz viel anderes im Garten, nicht wahr, Ralf? Was liegt denn jetzt sonst noch an?
Ja, wir könnten zum Beispiel freie Beetflächen mulchen. Mulchen, was heißt das? Also es fallen ja jetzt überall die Blätter von den Bäumen und von den Büschen. Die kann man zusammenhaken. Viele entsorgen die Blätter dann, also bringen sie weg zur Deponie oder sowas. Würde ich nicht machen, sondern ruhig rauf damit auf die freien Beetflächen. Der Boden sollte nie frei bleiben. Da sollte immer irgendwas wachsen oder eben drauf liegen. Und was ist besser, als dass wir diese Blätter, die jetzt sowieso zuhauf anfallen, auf den Beeten verteilen. Das hat viele Vorteile. Zum einen bleibt der Boden darunter unter dieser kleinen Kuscheldecke aus Blättern länger warm. Es kommen die Wildkräuter nicht so leicht durch und diese Blätter werden auch so ein bisschen schon dann ja, zersetzt von den Mikroorganismen und Kleinstlebewesen. Wird so ein bisschen in Dünger umgewandelt, Humus wird gebildet, also rundum gut für die Beete.
Und du hast ja auch schon gesagt, ganz am Anfang, dass es jetzt Zeit ist, auf die Jagd nach Schneckeneiern zu gehen, wenn man verhindern will, dass sie nächstes Jahr dann schon wieder das junge Gemüse anknabbern.
Genau, also da überall, wo man Schneckengelege vermuten kann, also in Ritzen, in Untergehwegplatten, die so ein bisschen locker sind oder eben unter den Kübelpflanzen da mal drunter schauen und dann eben einfach den Vögeln kredenzen. Die freuen sich ja über jede extra Portion, die es jetzt gibt in der eher karger werdenden Zeit. Und dazu gehört es dann auch, dass man vielleicht die verblühten Stauden stehen lässt, denn auch da sind ja vielleicht noch Samenkapseln dran, also die jetzt nicht alle runterschneiden, sondern stehen lassen. Da finden die Vögel vielleicht auch noch ein bisschen was zu futtern. Und ja, an manchen Stauden, da überwintern auch Schmetterlinge oder andere Insekten, verpuppen sich und hängen dann da dran. Oder drinnen richtig im Stängel kriechen die rein. Also auch das bitte nicht jetzt runterschneiden, sondern einfach abwarten bis zum nächsten Frühjahr.
So, jetzt habt ihr schon wieder eine ordentliche To-Do-Liste oder eine Möglichkeitenliste, wie ihr euch jetzt im Herbst noch mit eurem Garten beschäftigen könnt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von Im grünen Bereich. Vielen, vielen Dank an Gärtnerin Susanne Matitzka.
Gerne. Es hat wieder viel Spaß mit euch gemacht.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, ja, mit diesem Stechspaten. Von wegen, der Baum kommt da fast von alleine raus.
Ja, das hast du ja schon ganz ordentlich gemacht. Ansonsten üben wir noch ein bisschen fürs nächste Jahr. Und wenn euch Im grünen Bereich gefällt, dann folgt dem Podcast auch sehr gerne und empfehlt ihn weiter an alle Menschen da draußen, Freunde, Verwandte, Bekannte, die vielleicht auch ein kleines Stückchen hinterm Haus haben oder eine Terrasse, wo man ein bisschen gärtnern kann und wo vielleicht hier und da noch ein bisschen Inspiration gefragt ist. Und schreibt uns doch auch sehr gerne eine Mail, wenn ihr vielleicht auch Obstbäume im Garten habt oder sie pflanzen wollt. Was ist so eure perfekte Sorte? Was mögt ihr am liebsten und wie war die Ernte in diesem Jahr? Wir freuen uns auf jeden Fall über Post an garten@ndr.de und da könnt ihr natürlich auch sämtliche Fragen hinschicken, die ihr rund ums Gärtnern habt. Und wir bemühen uns dann um Antwort. Und die nächste Folge, die gibt es dann natürlich wieder von Thomas und Samia. Und die Folge, die gibt es natürlich jetzt schon in der ARD Audiothek. Da gibt es die Folgen ja immer zuerst.
So Martina, und was machen deine Füße? Wie sieht's aus? Also die Schuhe, deine sind ja schön sauber geblieben. Deine Gummistiefel?
Naja, ja, sie sind so ein bisschen angegraut. Ne? Ich muss sagen, ich habe trockene Füße, aber leider doch kalte.
Ja, es ist so langsam, ne? Die Kälte zieht hoch. Aber bei mir, ich habe auch noch, ja, ich sag's mal, so eine kleine Extrasohle da drin, damit es von unten warm bleibt. Und der Spaten, den da immer reinzurammen, das hat auch dazu geführt, dass das Blut gut zirkulierte und ich also richtig warme Füße habe. Ich freue mich.
Ja gut, vielleicht bin ich nächstes Mal dran. Oder dann doch die Wollsocken. Es wird langsam Zeit. So, ihr Lieben, und damit sagen wir Tschüss.
Ja, bis demnächst. Ciao.
Aber natürlich lassen wir euch nicht gehen ohne einen kleinen Podcast-Tipp. Und zwar geht's vom Garten in die Küche. Und zwar mit Alles in Butter, dem Genuss-Podcast. Es geht um Genuss, um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Und der Genussexperte Helmut Grote, der reist dafür euch durch die Gegend und besucht Märkte, nachhaltig betriebene Produktionsstätten und besondere Restaurants. Er spricht mit Köchinnen und Köchen, erkundet die besten Anbaugebiete für regionale Spezialitäten und bringt kulinarische Highlights mit ins Studio und verkostet die dann natürlich auch und bewertet sie ein bisschen. Also, den WDR 5 Genuss-Podcast Alles in Butter, den findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt ist mir nicht nur kalt, jetzt habe ich auch noch Hunger.